ARD Sounds.
Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo, Johannes Bertou hier. In Sachsen-Anhalt wird im September gewählt. Die AfD liegt in Umfragen weit vorn und das Land ist krass gespalten. Darum geht es diese Woche im Radio-Feature. Es ist eine besondere Folge. Unsere Autorin Laura Schinzel ist in Quedlinburg aufgewachsen. Sie hat eine fiktionale Vater-Tochter-Geschichte geschrieben. Im Feature kommen aber auch echte Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen aus Sachsen-Anhalt vor. So entsteht eine Doku-Fiktion, die auch ein Kommentar ist. Sie stellt sich die Frage, was Heimat bedeutet und ob man im Gespräch bleiben kann, auch wenn man sich politisch eigentlich nichts mehr zu sagen hat.
Hallo, Papa.
Guten Morgen, mein Schatz. Bist du schon unterwegs? Wann soll ich dich denn am Bahnhof abholen?
Eigentlich trennen München und Sachsen-Anhalt nur 3 Stunden. Dann ist man mit dem ICE in Halle an der Saale. Von dort geht's mit dem Regio in den mythenumwobenen Harz, in den Wald, durch den die Bode plätschert, in die beschauliche Weltkulturerbestadt Quedlinburg.
Nola? Bist du noch da? Ich hör dich nicht.
Tunnel. Ich komme in 5 Stunden an.
Schön, ich bin da.
Vielen Dank, dass Sie mit der Deutschen Bahn reisen.
Viele Menschen wollen doch einfach die Welt brennen sehen.
Die TikTok-Armee der AfD, WDR.
Und die AfD malt Bilder von einem Deutschland am Abgrund.
Wir wollen, dass sich endlich etwas ändert in unserem Land.
Wir werden hier mit absoluter Mehrheit regieren.
Blaues Land. Wie die AfD den Osten verändert, RBB. Das AfD-Familienfest, MDR Sachsen-Anhalt.
Sie haben ihre Rechnung ohne den Osten gemacht, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Hey, na? Hast du eine gute Fahrt? Du bist so früh los, da war ich noch gar nicht richtig wach. Ich vermisse dich jetzt schon.
Auf die Sprachnachricht folgt ein Selfie von Michi. Sie im Pyjama in unserem Bett in der winzigen Münchner Altbauwohnung. In der Hand ein Cappuccino. Ihre Lippen ziert ein Milchbart, mit dem sie in die Kamera grinst.
Ich wünschte, du wärst mitgekommen, Michi. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit meinem Vater. Nee. Ich wünschte, du wärst bei mir. Love you.
Liebe Fahrgäste, wir erreichen Halle Saale Hauptbahnhof. Sie haben folgende Anschlussmöglichkeiten.
Ich schaue aus dem Fenster. Felder reihen sich endlos aneinander. Immer wieder rauschen wir an Windrädern vorbei. In München gibt es keinen Leerstand. Hier schon. Hier bröckeln die Fassaden und es wird grauer. Wie habe ich das vermisst? Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher. Ich bin da. Oder sollte ich lieber sagen, ich bin zurück?
Das Blau zwischen uns. Eine Doku-Fiktion von Laura Schinzel.
Die Menschen in der Regionalbahn schauen ein wenig mürrisch rein. Der Mann gegenüber von mir hat seine Brotdose ausgepackt. Wurstbrot. Irgendwie ist hier alles herrlich normal. Die Kleidung, das Essen, die Haltung der Leute. Also, normal, was heißt das schon? vielleicht eher vertraut. Kein Business-Schick wie in München. Im Vierer neben mir wird Skat gespielt. Drei Jugendliche mit alten deutschen Karten, dem Altenburger Blatt.
Sie gibst. Geben, hören, sagen. Nee, man, sie gibt. Ich höre.
Als Jugendliche habe ich auch Skat gespielt. Meistens nur mit Jungs. Das einzige andere Mädchen war Lorelei. Lorelei, an deren Zimmertür No PC hing und wir uns gefragt haben, was sie gegen Computer hat.
Lorelei, die Tochter eines bekannten rechten Verlegers, der zwar nicht selbst in der AfD ist, aber dafür enger Vertrauter vieler ihrer Mitglieder.
Okay, 18. Weg. Bin auch weg. Ich spiel Shell.
Mein Papa hat mir Skat beigebracht. In meiner Erinnerung hat er mir fast alles beigebracht. Ich hatte kurze Haare. Die Leute dachten oft, ich wäre ein Junge. Und ich war, zum Leidwesen meiner Mutter, ein absolutes Papakind. Am Sonntag haben wir Fahrradausflüge gemacht und davor hat er am Frühstückstisch die Zeit vorgelesen und ich habe zugehört. Mit 13 war ich nicht politisch und auch mit 16 nicht. Die Welt war in Ordnung. Die Rechten, das waren die anderen. Und nach dem Abi bin ich guten Gewissens weg, denn wer bleibt, bleibt hängen. Und bis auf Weihnachten, runde Geburtstage und die Scheidung meiner Eltern bin ich nicht wiedergekommen.
Nächster Halt, Quedlinburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Bis jetzt.
Ich liebe Quedlinburg.
Ich dachte immer, ich hätte nicht solchen engen Bezug zu Quedlinburg.
Berlin-Marzahn oder Quedlinburg-Klärs.
Quedlinburg der DDR war eigentlich die Heimat, aber die gibt's nicht mehr.
Als queeres Kind war natürlich auch nicht so easy in Quedlinburg.
In Quedlinburg gelandet und hier geblieben.
Ich bin in Quedlinburg geboren.
Die ist jetzt vor einem Jahr weggezogen aus Quedlinburg. Zurückgekommen nach Quedlinburg.
Und Quedlinburg ist wirklich schön.
Quedlinburg ist eine beschauliche Kleinstadt nördlich des Harzes mit um die 20.000 EinwohnerInnen. Seit 1994 ist Quedlinburg UNESCO-Weltkulturerbestadt und ein Ort, an dem sich deutsche Geschichte verdichtet. Sie war im Mittelalter ostfränkische Hauptstadt und Heinrich Himmler feierte in der Stiftskirche St. Servati den 1000. Todestag von Heinrich I., um dort eine symbolische Kontinuität des sogenannten Tausendjährigen Reichs zu inszenieren.
Ich sehe schon die Kirchturmspitzen von Weitem.
Der Harz bietet Mystik und mittelalterliche Tradition und wird zugleich von neurechten Siedlungsbewegungen als Kulisse gewählt.
Die Leute lieben ihre Volksfeste.
Und dennoch, nichts an Sachsen-Anhalt ist prädestiniert für antidemokratische Parteien. Im Gegenteil. 1989 gingen in Quedlinburg mehr als 20.000 Menschen gegen die SED auf die Straße.
Als die Mauer fiel, war ich noch nicht geboren.
Gleichzeitig wird die Brandmauer brüchig. Die Stadtratsfraktion der AfD hat 9 Mitglieder. Bei der Bundestagswahl 2025 gewinnt die AfD-Kandidatin mit 39% den Wahlkreis Harz. Mehrere Dutzend Mal findet sich das Wort Heimat im AfD-Regierungsprogramm.
Aber was soll denn diese Heimat sein?
Willkommen daheim. Und gar keine Verspätung.
Papa nimmt mich fest in den Arm und schaut mich mit glasigen Augen an. Aber ich bin nicht heimgekommen. Ich bin gekommen, um herauszufinden, warum irgendwann am Sonntag Cicero auf dem Küchentisch lag. Warum da irgendwann gar keine Zeitschrift mehr lag. Warum anstattdessen mein Telefon von Telegram-Weiterleitungen geflutet wurde.
Hey du, wie ist denn mit deinem Vater? Streitet ihr schon? Du bist nicht verantwortlich für die politische Einstellung deines Vaters.
Komm, ich wähle die AfD.
Was?
Komm, ich nehme die Tasche. Was guckst du mich denn so an?
Jetzt sind wir dran. Um das Land hier wieder dahin zu kriegen, wo es eigentlich hingehört.
Wenn man kein Nazi ist, dann wählt man auch keine AfD, ja?
Sie akzeptieren nicht, wie ich lebe. Das war auch immer das Problem.
Damals hat man den Nazis angesehen, dass sie Nazis sind. Ne? Also Springerstiefel, Bomberjacke.
Habe ich nie bereut, dass ich Mitglied in der AfD geworden bin. Definitiv nicht.
Nola, was ist? Jetzt komm. Der Motor läuft noch.
Du siehst aus wie immer. Dein graues Haar weht leicht im Wind. Deine Gesichtshaut ist hart und trocken. Falten um Nase, Mund und Augen. Die Augen tränen noch ein bisschen. Du trägst keine Bomber, sondern eine Funktionsjacke. Dazu Jeans und blaue Turnschuhe. Du nimmst mir den Rucksack ab.
Mein Name ist Jeanette van Laak. Ich bin Historikerin für neuere und neueste Geschichte. Und jetzt leite ich den Lehrstuhl Didaktik der Geschichte und Public History. Die Menschen leben in Parallelwelten. Das ist nicht so sehr neu. Als das Bürgertum zu so einer gesellschaftlichen Macht herangewachsen war, dass sie ernst genommen werden mussten, sahen sich die Menschen herausgefordert, den Parlamentarismus einzuführen, verschiedene Interessensgruppen zu bilden. Und schon die Interessensgruppen sind ja, wenn man so will, in Anführungsstrichen bitte Parallelgesellschaften. Man hat verschiedene Interessen, man schottet sich nicht ab, aber man will seine eigenen Interessen vertreten. Und das hat sich noch weiter ausdifferenziert. Und wir haben das Internet. So. Und das Internet bespielt faktisch alle diese Gruppen zeitgleich parallel und sehr separat. Und damit nehmen nicht nur Parallelgesellschaften zu, sondern auch noch das, was wir über uns wissen und über die anderen zu wissen meinen. Und damit wird es natürlich kompliziert. Wenn wir das negieren und die Unterschiede aufheben, dann haben wir sowas wie so einen gesellschaftlichen Einheitsbrei wie in der DDR, den auch keiner wollte.
Wie kann es sein, dass du mir früher die Welt erklärt hast und jetzt in einer Parallelwelt lebst?
Du lebst in einer Parallelwelt. Du bist indoktriniert.
Papa, wer bist du?
Was hast du eigentlich gegen die AfD?
Lass später drüber reden. Ich bin doch gerade erst angekommen.
Ich dachte, dafür bist du hier. Sonst kommst du ja nie.
Quatsch.
Wo hast du denn deine Freundin gelassen? Ich dachte, die kommt auch.
Michi kommt nach.
Ah. Du kannst mein Auto nehmen für die Interviews.
Danke, Papa.
Michi, wann kommst du eigentlich?
Oder wir fahren zusammen.
Mhm. Michi?
Wofür machst du das eigentlich?
Für dich.
Ja, Nola?
Glaub nicht, dass mein Papa wirklich Nazi ist.
AfD aus Protest. Schwachsinn. Ich kann nicht mit den Nazis. Ich werde nicht kommen, Nola.
Mit wem schreibst du denn die ganze Zeit?
Mit Michi.
Nola, musstest du laut sein?
Das habe ich immer mit Max gehört, als wir über die Landstraße von Meckes zum Mettehof gerast sind.
Die Sonne scheint auf das Fachwerk. Es riecht nach Frühling und die Blüten kribbeln in meiner Nase. Vor mir steht Max, ein mittelattraktiver Typ. Mein Blick bleibt an dem Leberfleck über seiner Lippe hängen. Die Mauer drückt sich in meinen Rücken, als wir uns küssen. An uns rasen die Autos vorbei. Manche verlangsamen, um auf den Mettehof einzubiegen, der Ort, wo wir, die coolen Kids, abhängen. Klamotten shoppen bei Mr. Lady. Und vielleicht eine Vita-Cola aus dem Supermarkt. Irgendwie dachte ich würde mehr fühlen. Aber mir ist ein bisschen langweilig. Wie sehr sehne ich mich nach dieser Langeweile. Der Mr. Lady hat immer noch Röhrenjeans und das Sternchen im Namen. Fashion für sie und ihn. Aber ich will denken, dass das Sternchen alle inkludiert.
Vernünftiges Deutsch durchsetzen.
Die Gendersprache mit dem großen Binnen-I, Studenten und weiteren befremdlichen Formen strebt danach, das Geschlecht aus der Sprache zu verbannen. Die Sprache soll eine geschlechtslose Welt schaffen. Solchen Visionen erteilt die AfD eine klare Absage. Wir werden deshalb als Landesregierung Gendersprache im gesamten amtlichen Sprachgebrauch untersagen. AfD-Wahlprogramm.
Dass mir ein bisschen langweilig ist. Dass die Autos weiterfahren, dass niemand hupt oder hält und uns anschreit, darüber habe ich damals nicht nachgedacht. Aber mit dir, Michi, ging es nicht anders. Es ist wieder Frühling. Die Sonne wärmt die Steinmauern, es ist gleich 10 Grad wärmer hier in der Stadt und auch du bist hot, 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 denke ich, als die Sonne durch deine Haarsträhnen glitzert. Du bist kein mittelattraktiver Typ mit Leberfleck und ich bin nicht 14 und ich bin auch nicht gelangweilt. Ich bin aufgeregt, dir meine Heimat, dir mein einstiges Zuhause zu zeigen, weil Heimat, was ist das schon, wenn man einmal gegangen ist? Vielleicht eher eine Heimsuchung. Also suche ich mit dir die Orte ab, an denen mein Leben passiert ist. An denen mein erster Kuss mich gegen eine Mauer drückte, an denen ich noch der Norm entsprach, auf die man sich zurückbesinnen will. Und weil ich mich aber ganz normal fühle und endlich nicht mehr gelangweilt, sondern aufgeregt, greife ich deine Hand und drücke dich gegen die Mauer. Deine Hand krampft in meiner.
Mach schnell!
Ich mache also schnell. Drücke dir einen Kuss auf deine weichen Lippen. Versuche mir die Sonne in deinen kurz rasierten Haaren zu merken. Versuche die Wärme der Mauer zu speichern. Versuche den Typ mit Leberfleck an dieser Stelle mit uns zu überschreiben. Aber du hast dich schon losgerissen. Und ich frag dich, darf ich deine Hand nehmen? Darf ich dich hier küssen oder sind es dir zu viele Menschen? Darf ich dich meinem Vater vorstellen?
Hallo, ich bin Martin.
Hi, Michi. Freut mich.
Freut mich auch.
Das war vor einem Jahr. Da war die Wahl noch weit weg und es war trotzdem schon so. Da haben wir auf dem Markt Käsekuchen gegessen und überlegt, in welche Länder wir im Sommer überhaupt unbeschwert reisen können. Da haben wir Mia getroffen. Mia mit ihrem Piercing und dem Undercut.
Letztens war ich mit meiner Oma Kaffee trinken und dann habe ich sie noch ein Stück nach Hause gebracht und dann meinte sie irgendwann so ganz am Ende von unserem Treffen, ja, das ist alles ganz schlimm und wir haben kein Geld mehr. Und sie hat jetzt nicht gesagt, dass sie die AfD wählt, aber ich habe das so rausgehört. Und dann hat sie so mich mit den Worten verabschiedet, dass das Selbstbestimmungsgesetz das perverseste ist, was jemals passiert ist. Und ich habe nur so, oh, krass, okay. Und dann habe ich auch nur gesagt, Oma, ich glaube, wir müssen da nochmal drüber sprechen.
Ich werde nicht kommen, Lola.
Und jetzt merke ich, dass ich das auf jeden Fall so vor mich hinschiebe, weil ich glaube, das Ergebnis von dem Gespräch echt kein cooles sein wird. Und ich aber auch weiß, dass das dann für mich bedeutet, dass ich mit der Frau keine Zeit mehr verbringen kann oder möchte.
Ich kann nicht mit den Nazis.
Aber ich habe trotzdem so ein bisschen noch die Hoffnung, dass es vielleicht noch irgendwie geht. Aber dass ich jetzt so in die Rolle geschoben werde, dass ich das jetzt irgendwie regeln muss.
Redet mal leiser. Wir sind da.
Mein Kindheitshaus. Seit der Trennung meiner Eltern vor 4 Jahren bin ich dort bei meiner Mutter, wenn ich zu Besuch bin. Und mein Vater ist allein in seiner neuen Altbauwohnung. Meiner Mutter habe ich oft vorgeworfen, dass sie sich zu wenig mit dem politischen Wandel meines Vaters beschäftigt hat. Woraufhin sie anmerkte, dass ich ja auch nicht da gewesen sei. Oder sowas wie leben und leben lassen.
Ich hole dich dann am Freitag zum Essen ab, ja?
Okay. Bis Freitag.
Schön.
Es ist Ende April. Noch 4 Monate bis zur Landtagswahl. Noch 4 Monate, um zu verstehen, was mit dem Land und den Menschen los ist. Um meinen Vater davon zu überzeugen, anders zu wählen. Eine Chance, mich nicht mehr schämen zu müssen, dass mein Vater anders ist. Anders als die Väter meiner linksbürgerlichen WestfreundInnen. Meine Mutter will ihre verpasste Chance zur Rettung der Nation oder auch nur meines Vaters wieder gut machen. Der Tisch ist gedeckt, die Sektkorken knallen. Brunch.
Wer kommt denn alles?
Kerstin, meine alte Lehrerin.
Ich weiß gar nicht, woher dieses Heimatgefühl kommt bei mir, aber es ist einfach, ich liebe Quedlinburg.
Katrin, die lange weg war.
Wer bleibt hängen. Und die Frage ist, ob er zurückkommt.
Ute, die sich nicht gern streitet.
Das ist tatsächlich auch etwas, was ich verlernt habe.
Und Conny, die den Konsens sucht.
Deswegen bin ich auch gegen ein AfD-Verbot. Weil ich denke, mit Verboten schaffen wir nichts. Gar nichts. Das ist wie Nazis raus. Wo sollen sie denn hin?
Ich möchte wissen, wie Sie auf die anstehende Wahl blicken.
Ich glaube nicht, dass die AfD gewinnt. Aber das ist, nee, weil es ein Wunschdenken ist wahrscheinlich.
Ja. In Bezug auf die Wahl habe ich auch keine Hoffnung, aber es gibt ja ein Danach, nach der Wahl.
Ja, dafür habe ich Hoffnung. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, meine Lieben. Wir bewegen uns doch jetzt hier auch untereinander so, dass ihr
Und ich habe viele Bekannte oder Freunde, wo ich natürlich nicht weiß, was die wählen. Und wie du auch sagst, du kannst am Ende gar nicht in die Elternhäuser gucken, du bist ganz erstaunt.
Meine große Hoffnung ist, dass die Hälfte der Bevölkerung, nämlich die Frauen, sich mehr zusammenschließen. Aber uns verbindet eine Sache, das sind nämlich die Rechte der Frauen, die eben auch zurückgefahren werden mit dem Ausgang dieser Wahl, wenn das in Richtung AfD geht.
Wir müssen irgendwelche Punkte finden, wo wir miteinander klarkommen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, es war ganz seltsam, als ich noch im Freital an der Schule war, da war der Bürgermeister, ging mit seinen Leuten da durch und die guckten, was in der Schule so gemacht werden muss und was weiß ich nicht was. Und da war einer von der NPD dabei damals. Und der war so aufgeschlossen und völlig vernünftig, dass ich denke, man kann in gewissen Punkten mit verschiedenen Leuten tatsächlich zusammenarbeiten. Und man muss diese Punkte nur finden, mein Sohn. Das ist so ein halber Messi. Aber nicht wirklich. Also man merkt schon auch noch seine ostdeutsche Prägung. Aber der hat zu bestimmten Dingen völlig andere Ansichten. Wir streiten uns bis aufs Messer.
Connys Sohn sieht gar nicht aus, als würde er sich jemals streiten. Bedacht schaut er mir in die Augen.
Ich werde dann relativ hitzig und es fällt mir schwer, wenn die andere Person mein Argument nicht versteht. Und dann werde ich auch lauter, dann wird mein Vater lauter, meine Mutter eher weniger. Ich fühle mich natürlich dann auch in einer gewissen Verteidigungsposition, weil ich gegen zwei Personen gleichzeitig argumentieren muss. Und dann wird das irgendwie auch anstrengend. Da gibt es schon gerne eine gewisse Antizipation, dass man weiß, okay, wenn man jetzt anruft oder hinfährt, dass dann irgendwie so unter Garantie irgendein Streitthema aufkommt.
Den Streit antizipieren. Das kenne ich gut. Wie beim Kennenlernen von Michi und Papa letztes Jahr.
Und Michi, was machst du so?
Ich arbeite im lesbisch-queeren Zentrum in München.
Aha.
Und du, Martin?
Ich bin Diplomphysiker und inzwischen Inhaber eines Import-Export-Handels.
Ah ja, das hat Nola erzählt.
Lecker. Neulich mal sowas Ähnliches gekocht.
Boah, ich liebe Kochen.
Was kochst du denn so gerne?
Also, ich bin vegan.
Ja, das war Nola auch mal.
Ja, bin ich jetzt auch wieder.
Was? Ich habe doch extra für morgen vom Biohof ein Biohähnchen geholt.
Das Gespräch plätschert dahin.
Papa, ich habe doch gesagt, du musst da nicht extra
raus. Ich wünsche mir, dass Papa Michi genauso sehr mag wie meinen ersten Freund Max.
Ja,
als ich mich mit 17 Zeit trenne, fragt er noch oft nach, wie es ihm geht.
Ja, und es ist gerade auch fast unmöglich, gute Mitarbeiter zu finden.
Oh, echt? Warum?
Die können alle kein Deutsch mehr.
Aber wie, die können... Michi und ich wollen ein bisschen durch den Harz fahren. Also, aber kannst du denn Arabisch, Martin? Also, entschuldige, aber die Aussage finde ich jetzt schon rassistisch.
Rassistisch? Wieso? Das ist doch die Realität.
Naja, aber haben sie überhaupt die Möglichkeit, Deutsch zu lernen? Bezahlst du sie gut?
Also, 30 Minuten haben wir es geschafft, nicht über Politik zu reden. Ich habe den Streit antizipiert.
Das geht doch nicht, dass die Minderheiten über die Masse bestimmen. Wo kommen wir denn da hin?
Also entschuldige bitte, das ist ein Teil der Demokratie. Der Schutz der Rechte der Minderheiten.
Was ist denn daran Demokratie? Demokratie ist die Entscheidung der Mehrheit.
Martin! Was denn? Ich habe doch gesagt, ich will nicht über Politik reden. Ja, aber ich habe das ja wohl nicht angefangen. Ich will doch nur, dass ihr euch mögt. Wir können uns gar nicht mögen.
Wieso?
Weil ich keine Leute mag, die die AfD wählen. Aber das ist mein Papa. Ja, das tut mir leid. Was tut dir leid? Dass das mein Vater ist.
Wo wollt ihr denn eigentlich hinfahren morgen?
Nola, lass uns bitte gehen.
Ja, geht schon mal los. Ich lade euch ein.
Danke, Papa.
Wir leben in verschiedenen Welten. Michi und ich. Papa und ich. Wie arrangieren sich denn andere Familien? Es muss doch eine andere Ebene geben. Ich muss mit Leuten sprechen.
Pass auf dich auf.
Hallo, hätten Sie Lust, mit mir über die anstehende Landtagswahl zu sprechen?
Nee.
Niemand spricht mit mir. Jeanette, die Historikerin, die sich gerne in die Vergangenheit flüchtet, beruhigt mich.
Unsere Gesellschaft ist auch immer von einem Opferdiskurs geprägt und Opfer bekommen oft eine besondere Aufmerksamkeit, zu Recht. Also wenn Menschen benachteiligt werden, aus welchen Gründen auch immer, dann brauchen sie einen besonderen Schutz. Wenn sie diskriminiert werden, wenn sie zurückgesetzt werden, wenn sie ignoriert werden. Und die AfD schafft es, diese Merkmale von zurückgesetzten Gruppen, von Minderheiten, von Opfergruppen für sich so zu drehen, dass sie sagen, uns passiert das, das macht man mit uns. Wir werden ignoriert, wir werden ausgegrenzt. Sie nimmt Entscheidungen, die andere aus anderen Gründen fällen, drehen die so, dass es in ihre Argumentation passt. Das ist natürlich die Frage, ne? Also jetzt noch auf die AfD und wie viele draufspringen und sagen, unsere Lebensleistung wird nicht anerkannt, wir werden nicht anerkannt. Mein Impuls ist dann immer zu fragen, wann fühlt ihr euch denn anerkannt? Was muss sich denn verändern, damit ihr euch anerkannt fühlt?
Ich reise mit Mario zurück in der Zeit, bevor ich mich der Gegenwart stelle. Er ist Lehrer an meiner alten Grundschule, linker Lehrer. Wir reisen in die 90er.
Also ich kann mich erinnern an eine extreme Situation, als ich selber Spuckis verteilt habe. Das war wirklich in der unmittelbaren Wendezeit, so Winter 89, 90. War ich selber gerade mal 11, 12 Jahre alt. Die haben so Asterix und Obelix-Spuckis hergestellt, ja, wo dann Obelix Nazis verdrischt und die spinnen die Nazis und so weiter. Und die habe ich dann in Grünau verteilt. Dann gab es eine Situation, dann wirklich 3, 4 Glatzen. Wir waren schon mehrere, aber 3, 4 Glatzen vor uns standen und das dann so gemustert haben und dann uns angeschaut haben und die uns dann abgenommen haben und zerrissen und uns wieder in die Hände gedrückt. So, und jetzt aufessen. So, und das war so ein Moment, wo ich dachte, Kacke, was ist denn jetzt? Diese Bedrohung, dieses Gefühl, dass es jederzeit passieren könnte, schon allein durch die Präsenz der Leute, hat einen das verängstigt, so dass ich dann irgendwann dann angefangen habe, so zumindest normal zu sein, dass ich dann mich mit Politik nicht mehr beschäftigt habe, ja, dann haben sie ja schon gewonnen, ja, die müssen einen ja nicht umdrehen, aber dass sie zumindest die Gegner so einschüchtern, dass man sich versteckt oder klein macht, ja, und seine Meinung nicht mehr sagt, das haben sie damals bei mir tatsächlich erreicht.
Die 90er Jahre, dieser Baseballschlägerzeit, das hat auch was damit zu tun, in der DDR ist ja alles, was neonazistisches Gedankengut war, lange Zeit unterdrückt worden. Und in den 90er Jahren konnte man mit rechter Gewalt extrem viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und da war das Feindbild, also denken Sie an die ganzen Pogrome von 1992, 93, die in Rostock-Lichtenhagen, in Mölln und so waren. Da waren es damals die Migranten, die anderen, die die Einheimischen verunsichert haben, die da die Gewalt ausgeübt haben. Die würden sagen, wir waren gar nicht verunsichert. Wir waren ja aktiv. Aber ich würde sagen, dieser Ausdruck an Gewalt ist für mich ein Ausdruck von, natürlich seid ihr verunsichert. Sonst hätte es ja nicht nötig, so gegenzuschlagen. Und ich glaube, das ist bei Feindbildern ebenso. Queere Menschen sind für einen Großteil der Menschen deshalb ein Feindbild, weil sie ihre eigene Identität in dem Moment in Frage gestellt sehen. Obwohl der Queere das gar nicht macht, sondern ist einfach nur, wer er ist. Aber wenn jemand verunsichert ist, flippt man dann halt aus. Oder verbalisiert die Unsicherheit. Aber nicht, dass man sagt, ich bin unsicher, sondern man sagt, der ist anders, der ist falsch, der ist nicht richtig, der bedroht mich, obwohl das ja der andere es nicht tut.
Da kommt irgendwie eine Zeit wieder, auch eine Geschichte wiederholt sich ja nicht 1:1, aber es gibt Ähnlichkeiten.
Vielleicht ist das auch ein Thema von dem, was wie eine Gesellschaft miteinander redet. Und vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir nochmal überlegen, wie macht denn miteinander reden so Sinn, dass wir einander auch wieder hören? Aber wie das gehen soll, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Weil, wie gesagt, ich gucke ja in der Regel eher zurück.
Ich flüchte mich in Erinnerungen. Ich bin wieder 14. Ich liebe Avril Lavigne. Im Mediamarkt bin ich so glücklich, dass ich deine Hand nehme, Papa, und durch die Gänge hüpfe, als du mir ihre CD schenkst. Mit Mamas altem Skateboard fahren wir ins Gewerbegebiet. Die Asphaltstraße ragt vor mir in die Höhe. Ich entfissle die Kabel meines lila iPod Nano. Die Kopfhörer im Ohr singt Avril und ich springe auf das Board. Die Arme ausgestreckt im Fahrtwind rase ich in deine Richtung. Du bist jemand anderes geworden. Du kommst mir wie ein Idiot vor. Warum machst du alles so kompliziert? Warum benimmst du dich wie jemand völlig anderes? Warum tust du mir weh? Du bist genauso geworden, wie das Leben ist. Du fällst und du kriechst, du zerbrichst und du nimmst, was du kriegst. Ich bin nicht mehr 14 und am Rande des Gewerbegebiets im Vorgarten eines Reihenhauses erwartet mich eine AfD-Flagge. Wer wohnt da? Niemand öffnet mir. Mit den Leuten im Gespräch bleiben, das wollte ich ja. Aber die Leute, die die AfD wählen, vertrauen mir nicht. Also muss ich wohl doch mit meinem Vater sprechen und spaziere zu seiner Altbauwohnung. Sorry, kann ich euch was fragen?
Ja, klar.
Wir sind in der Bockstraße, jahrhundertealtes Kopfsteinpflaster unter unseren Füßen, das größte Flächendenkmal Deutschlands um uns herum und inmitten dieser historischen Kulisse haltet ihr Händchen. Seid ihr von hier?
Nö, wir machen einen Tagesausflug. Wir kommen aus Goslar.
Ja, ich glaube nicht, dass den Leuten das hier so gefällt. Aber das ist mir egal.
Michi, darf ich deine Hand nehmen?
Hey, nee, wir sind hier zu viele Menschen.
Komm, jetzt lass mich deine Hand nehmen, die kennen mich hier.
Das ist denen doch am Ende scheißegal, ob sie dich kennen oder wie privilegiert du bist. Wenn sie Queers hassen und du bist queer, dann hassen sie auch dich.
Das ist doch nur Protest.
Mann, Nola, es sind 42%. Hörst du dir eigentlich zu? Was ist denn das für ein Protest?
Die haben doch nichts gegen uns. Die haben doch auch Alice Weidel.
Ich will deine Hand nicht halten, okay? Ich will nicht auf der Straße angespuckt oder beleidigt werden. Bei dir mit deinen langen Haaren ist das was anderes.
Willst du mir jetzt sagen, ich bin nicht queer genug?
Du bist passing. Man denkt, du bist hetero, wenn man dich sieht.
Ich will ja mit den Menschen sprechen.
Den Luxus haben halt nicht alle.
Also bin ich dir nicht queer genug.
So meinte ich das nicht.
Als wir das letzte Mal Sex hatten, war es irgendwie kein Problem.
Och, Nola. Ich verstehe einfach nicht, warum du überhaupt mit denen reden willst.
Klar, ich kann auch einfach den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen, in München sitzen und gar nichts machen. Toll, wenn alle gehen.
Du machst dich noch kaputt.
Immerhin mache ich was. Ich meine, wie geht's denn deinem schwulen Bruder in Hoyerswerda? Hm? Und deiner alten Clique? Bist du jetzt Westdeutscher oder was?
Wow.
Sorry.
Da bist du ja, mein Schatz. Komm, ist schon alles fertig. Tisch ist gedeckt.
Wie Johannes antizipiere ich den Streit. Hab mich ein bisschen gedrückt, wie Mia.
Und jetzt merke ich, dass ich das auf jeden Fall so vor mich hinschiebe.
Dass man weiß, dass dann irgendwie so unter Garantie irgendein Streitthema aufkommt.
Kannst du dich dran erinnern, wann dir die AfD zum ersten Mal begegnet ist?
Nö, kann ich mich nicht dran erinnern. Ist zu lange her.
Und kannst du dich an den Tag erinnern, wo du wusstest, dass du die AfD jetzt wählen willst?
Das kann man ja so nicht sehen. Das ist ja nicht so, dass man die AfD wählen will, weil man die AfD gut findet. Sondern man will die AfD wählen, weil man alle anderen so grottenschlecht findet. Und diese sozialistischen Tendenzen und Planwirtschaft hier einfach nicht mehr ertragen kann. Das ist einfach eine Protestwahl. Und es ist einfach so, dass es hier eine Veränderung geben muss. Und deswegen werden das viele machen. Und es wird sicherlich Leute geben, die die AfD auch als Heilsbringer sehen.
Aber es muss doch einen Moment gegeben haben, wo du dir dachtest, ja, AfD aus Protest wählen, das ist die Lösung.
Wenn man verarscht worden ist, wenn man sieht, dass es einfach keine Veränderung gibt, dann muss man eben eine Alternative finden. Und die AfD ist eben die einzige Oppositionspartei.
Ja, aber die Linke ist doch zum Beispiel auch in der Opposition.
Ach, die Linke ist für mich genauso unwählbar wie die Grünen oder... Die Linken sind korrupt bis ins Mark.
Ja, aber bei der AfD gab es doch jetzt auch Korruptionsvorwürfe.
Ja, es wurden Verwandte angestellt. Das ist zwar einerseits nicht gut und es ist ja auch beseitigt worden, aber Das ist doch in anderen Parteien genauso.
Aber trotzdem bewertest du es ja bei der AfD irgendwie anders.
Was?
Naja, also bei den Linken sagst du, es ist eine korrupte Partei und da klingst du auf einmal viel gnädiger.
Naja, wenn du keine Leute kriegst, musst du sicherlich teilweise auch auf Leute zurückgreifen, die du kennst, die die gleichen Ansichten haben, also wie eben Verwandte.
Anna war im Gymnasium eine Klasse über mir. Wir kannten uns flüchtig. Jetzt sitze ich mit ihr und ihrer Partnerin Jenny am Küchentisch in einem kuscheligen Fachwerkhaus. Lorena und Tini, ein weiteres lesbisches Ehepaar, sind auch eingeladen. Es gibt Schälchen mit Snacks, Bier und Limo. Die Kinder schlafen im Stockwerk über uns. Verwandte, die die gleichen Ansichten haben. Wie fühlt sich das an?
Naja, also ich meine, das Gute daran ist, also das gibt irgendwie Kraft, die man jetzt gerade braucht, um das zu überstehen.
Die Regenbogenflagge wird ungeachtet anderweitiger Verwendung in ihrer langen Geschichte mittlerweile fast ausschließlich als Symbol der LGBTQ-Bewegung verwendet und verstanden. Die LGBTQ-Bewegung wiederum nimmt die angebliche Vertretung der Interessen nicht-heterosexueller Menschen zum bloßen Vorwand, um in Wahrheit die tradierte Normalität, die wir für die gedeihliche Entwicklung unserer Gesellschaft brauchen, zu zerstören. AfD-Wahlprogramm.
Was, wenn ich nicht abwarten kann, wie es wird, wenn man die AfD einfach mal machen lässt? Was, wenn ich Angst habe, Papa?
Also täglich, stündlich, minütlich machen wir uns mal nichts vor. Da bin ich nicht entspannt.
Da bin ich nicht allein. Da bin ich mit Tini.
Aber ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da habe ich morgens meinen Sohn in die Kita gefahren. Und da kam im Radio, dass irgendwo eine Regenbogenflagge angezündet worden ist. Und ich war auch so, naja, passiert halt. Und mein Sohn war so, Mama, die haben eine Regenbogenflagge angezündet. Warum haben die denn das gemacht? Das ist ja total schlimm. Sowas macht man doch. Und dann dachte ich, ja, eigentlich krass, wie abgestumpft man da schon ist. Weil ja, es ist schlimm. Es ist vielleicht nur ein Signal und es wurde kein Mensch verletzt. Aber es ist ein schlimmes Signal.
Da bin ich mit Lorena.
Und so erleben wir das als queeres Paar leider auch in den letzten Jahren vermehrt im Alltag. Wir werden in Läden verfolgt. Wir wurden angespuckt, es wurde gesagt, die armen Kinder, da wir zwei Pflegekinder aufgenommen haben. Wir werden angefeindet, ganz offen, ohne Scham, auf Arbeit, auf der Straße. Sind wir keine Familie, sind wir weniger wert?
Da bin ich mit Jenny.
Ja, kurioserweise haben meine Eltern da irgendwie einen am Sender. Lustigerweise war ich gestern mit meiner Mutter nach Magdeburg unterwegs und dann haben wir eine lange Fahrt zum Sprechen. Und dann habe ich ihr von meinen Ängsten erzählt und sie wurde immer bleicher im Gesicht und meinte so, wie, was, warum denn? Die sind doch gar nicht so. Und dann habe ich ihr nur so ein paar Sachen mal aufgezählt und da ist ihr wirklich alles irgendwie aus dem Gesicht gefallen, so, weil sie sich nie damit auseinandergesetzt hat, weil sie auch immer, ja, es, also irgendwie an dieser ganzen Situation sind jetzt die Migrantinnen schuld. Tara. Und gestern war das erste Mal wirklich, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sich damit jetzt mal auseinandersetzt und auch vielleicht versteht, was sie vor ein paar Jahren noch für Quatsch erzählt hat und was das auch alles bedeutet. Das war für mich ganz interessant zu sehen, dass das in ihr passiert ist, weil ich ihr von meinen Ängsten erzählt habe.
Papa, du weißt, dass ich erst mit 25 gecheckt habe, dass ich queer bin, weil es niemanden gab. Michis Bruder war 35, verdammt normal. Und seine Kindheitsfreunde von 20 Jahren haben ihm den Rücken gekehrt. Papa, der ist mit 35 weggezogen, weil niemand mehr mit ihm geredet hat.
Es kann doch keine Minderheit bestimmen, was die Mehrheit macht. Das wäre ja eine Diktatur der Minderheit.
Papa, ich merke, wie meine Kraft schwindet. Ich will dich umarmen. So eine lange Umarmung, bei der man alles fallen lässt, kurz versinkt, alles abfällt. Ich hebe meine Arme und mache einen Schritt auf dich zu. Meine Arme umschließen dich. Doch du bist es nicht. Ich umarme Stunden an Telegram-Gruppen, Wut und Verzweiflung. Diese andere Ebene an Erinnerungen und Gemeinsamkeiten. Ich erreiche sie nicht.
Ich glaube,
Gesellschaften leben in Parallelwelten, also die Menschen leben in Parallelwelten. Das ist nicht so sehr neu in unserer Umgebung. Da sind wir alle gefordert und wir müssen weiter darüber diskutieren.
Papa, du kommst mir plötzlich so alt vor. Ein bisschen traurig, einsam. Ich habe Angst, dass uns die Zeit wegrennt, während wir hier diese politischen Debatten wieder und wieder austragen.
Du, wenn du niemanden findest, der mit dir spricht, dann komm doch einfach mit.
Wohin?
Zum AfD-Maifest in Schönebeck.
Sag mal, begleitet dein Vater dann eigentlich dich oder du deinen Vater?
Lasst uns die letzten Schritte rennen und dann die Spuren zusammen verbrennen.
Guck mal, da hinten ist der Concordiasee. Weißt du noch? Da hattet ihr doch dieses Boot von der Schule, oder? Und wir sind da auch mal mit dem Fahrrad hin. Du auf dem Lenker.
Ich erinnere mich. Aber der Concordiasee rauscht an uns vorbei. Wir fahren zum Maifest der AfD.
In 300 Metern rechts abbiegen.
Nola, das Problem ist doch eine Politik, die ideologisch verbrämt ist.
Ja, aber die AfD ist doch super ideologisch.
Ja, aber die AfD würde auch mit anderen bei konstruktiven Sachen zusammenarbeiten.
Ja, aber Papa, die wollen Inklusion abschaffen. Die wollen die Ehe...
Ach.
Jetzt lass mich doch mal ausreden. Die wollen die Ehe...
Die wollen doch nicht die Ehe abschaffen.
Nein, die wollen die gleichgeschlechtliche Ehe wollen die abschaffen. Es geht denen um Geburtensteigerung und das ist rechte Ideologie.
Nee. Das ist keine rechte Ideologie.
Doch, natürlich. Das ist ganz klassisch rechts. Rückbesinnung auf alte Strukturen.
Das ist nicht klassisch rechts. Das ist klassisch die Mitte.
Nein!
Doch!
Ja, aber das liegt doch nicht daran, dass auf einmal so viele Leute queer sind. Sondern das liegt an einer unsicheren weltpolitischen Situation. Und die AfD verkauft es so, als würden sich alle Probleme lösen, wenn man nur mehr wieder die Familie aus Mann und Frau pusht. Aber die Leute kriegen keine Kinder, weil es kein Geld gibt. Und nicht, weil auf einmal alle lesbisch und schwul sind.
Sehe ich nicht so. In der DDR gab es auch sehr viele Geburten. Das ganze System war im Wesentlichen kinderfreundlich ausgelegt. Aber nach der Wende sind die ganzen Jungen aus der DDR in den Westen gegangen und das Humankapital war eigentlich viel mehr wert als diese maroden Betriebe, die da verschleudert wurden. Da ist einfach so viel unsauber gelaufen.
Ja, der Osten ist eine westdeutsche Erfindung.
Ich will damit nur sagen, die Voraussetzungen waren damals so, dass es kostenloses Essen gegeben hat. Und das fordert die AfD doch auch. Kostenloses Essen in der Schule.
Ja. Und woher wollen die das Geld nehmen?
Einfach Sachen nicht mehr bezahlen. Man braucht auch die ganzen Ukrainer nicht mehr zu bezahlen.
Demnächst rechts ab.
Aber darum ging's doch gar nicht.
Bitte wenden.
Was, jetzt sind wir falsch?
Ja, ich habe die Straße gerade nicht gesehen.
Papa, die AfD wird uns nicht retten.
Ja, bitteschön. Gut. Wir können auch immer so weitermachen, immer weiter umverteilen. Wir haben jetzt im Moment nur als einzige Alternative die AfD. Und weil es so nicht mehr weitergehen kann, muss man es halt jetzt einfach mal probieren.
Aber warum macht es mehr Sinn für dich, die AfD aus Protest zu wählen, anstatt dich selber politisch zu engagieren?
Was willst du denn machen?
Ja, was weiß denn ich? Du wohnst ja hier, sag du's mir.
Willst du eine Partei gründen? Ja, dann gründe mal eine Partei. Lola, das kannst du doch alles vergessen.
Ja, vielleicht hätten wir einfach nie über Politik reden sollen. Ich will auch, dass es endlich wieder schön ist. Dass es endlich wieder ist wie früher. Ich will auf dem Lenker sitzen und in den Kindergarten gefahren werden. Ich will durch den Concordiasee schwimmen und Abenteuer auf dem Abenteuerspielplatz erleben. Ich will, dass alles ist, wie es früher war.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Ich möchte Ihnen sagen, dass wir als AfD da sogar noch einen Schritt...
Schönebeck liegt an der Elbe, unweit von Magdeburg. Als wir über die Brücke spazieren, hören wir schon die Reden.
Die da oben in Berlin, die haben ihre Rechnung ohne uns gemacht. Die haben ihre Rechnung ohne den Osten gemacht.
Das hier soll kein politisches Event sein. Das hier ist ein Familienfest. Hier gibt es Karussells, Bratwurststände, Bier, alles gratis. So viel man will. Die längste Schlange führt zu Ulrich Siegmund, dem AfD-Spitzenkandidat. Er macht Selfies. Im Hintergrund Autos mit Sieg, Mund und DDR-Plaketten, Simpsons und eine Frau mit einer blauen Perücke in einem hautengen blauen Nylonanzug. AfD-Cosplay. Kostenlose T-Shirts, Jutebeutel. Ich überlege, ob ich mich einkleiden soll, um besser reinzupassen.
Ich hole uns eine Bratwurst.
Entschuldigung, hätten Sie Lust, mit mir über die anstehende Landtagswahl zu sprechen?
Als Jugendlicher bin ich in die SED eingetreten. Ich bin ja nur auch schon dieses Jahr 66. Und dann wurde ich quasi nach Beendigung dieses Studiums in einen Betrieb geschickt. Und wenn man hinter dieses System geguckt hat, dann hat man einfach nur eine Fassade gesehen und nichts dahinter. Und was habe ich gemacht? Ich bin aus der Partei ausgetreten, habe mich selbstständig gemacht mit einer Diskothek. So. Und als dann die Wende kam, ja, und die Leute gejubelt haben, dass wir endlich ein Land wieder sind, ein schlechtes Gewissen gehabt, ja. Weil ich wollte ja nie wieder Politik machen, darum hatte ich mich da auch rausgehalten. Aber dann habe ich mir gedacht, siehst du Frank, du hast eine historische Chance verpasst, an einem wirklich historischen Punkt mitzumachen. Wenn die nächste Gelegenheit kommt, ja, dann machst du mit. So. Und dann kam 2015, 2017 und dann bin ich auch in die AfD eingetreten, ja. Ja.
Ja.
Ja, und dann war ich auch Ratsbad Stadtrat.
Habe ich nie bereut, dass ich Mitglied in der AfD geworden bin. Definitiv nicht. Und wir haben uns ja auch vervierfacht, glaube ich, mittlerweile. Ja. Als ich eingetreten bin, waren es, also jetzt haben wir ja fünfmal so viele eigentlich schon Mitglieder. Ich will das keine Zahlen nennen. Aber wir sind jetzt sehr viele.
Für meine Idee wäre es einfach mal, lass doch mal die AfD machen. Lass doch mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie es besser machen, aber die Ansätze haben sie dafür.
Gibt es irgendwas, was du nicht gut findest an denen?
Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der blauen Farbe so angetan. Ich mag lieber schwarz, aber ansonsten.
Meine Tochter, ja, ist jetzt 25. Sie würde eher die Linken unterstützen. Sie sagt sie, also wir unterhalten uns darüber, wir würden da auf keinen Punkt kommen. Ja? Da haben wir uns tatsächlich auch schon mal drüber gestritten. Aber dann sage ich immer, ja, jeder soll ja, für sie ist hier die Heidi Reichinek, glaube ich, so mit von den Reichen nehmen oder ein bisschen besserer Ausgleich sozial. Das würde sie eher positiv sehen, so in diese Richtung hin. Aber da können wir offen drüber reden und dann sage ich immer, ja, ich bin halt schon ein paar Jahre länger hier und habe viel, eine größere Lebenserfahrung. Ich glaube, das ist auch, mit wem man so Umgang hat, glaube ich, ja. Weil eben viele, also ich glaube, hier ist es ja sehr, schon doch AfD, denke ich. Aber das ist so, mein Sohn hat da nie drüber nachgedacht und als er wählen konnte und durch seine Ausbildung war er sofort AfD.
Und wie ist es dann zwischen deiner Tochter und deinem Sohn?
Die unterhalten sich politisch, glaube ich, nicht. Ja, meine Tochter wohnt auch nicht mehr zu Hause. Die wohnt woanders. Und wenn sie dann kommen, dann unterhalten sie sich nicht politisch.
Wie blickt ihr auf die Wahl?
Naja, ich meine, ist ja ein Zeichen, wenn man hierher geht, oder? Wenn ich jetzt ganz links wäre, würde ich wahrscheinlich hier nicht hergehen, weil ich ja dann auch eher eine andere Meinung dazu habe.
Lasst uns ans Ruder, wählt die AfD und dann geht es hier auch wieder vorwärts und die Straßen werden auch wieder sicher.
Also wir sind als Kinder nur unterwegs gewesen, alleine, ohne Telefon, ohne Uhr. Ja, und das ist ja heute sehr schön, dass wir Telefon haben. Und ich möchte auch immer von meinem Kind eine Rückmeldung, wenn er sich irgendwo befindet. Und weil man einfach nicht mehr sicher ist.
Ist es eher so ein Bild oder gab es da Situationen, die ihr auch erlebt habt, die...
Persönlich selber nicht.
Gott sei Dank.
Ja.
Aber im Umfeld schon einiges gehört, ja.
Ich denke an Lorena, die lesbische Mutter.
Wir werden in Läden verfolgt, wir wurden angespuckt, es wurde gesagt, die armen Kinder. Und die AfD stellt sich so dar, als wären sie ganz große Kinderschützer. Nur wer weiß es, wer hier geboren ist und wer ihrer Gesinnung entspricht, wird hier noch sicher sein.
Komm, Papa, lass uns gehen.
Wieso? Ist doch nett hier. Hier, dein Roster.
Ich bin Veganerin.
Gut. Dann kommst du noch mit zu mir und ich koche uns was.
Ja, okay.
Ja?
Michi?
Wie geht's dir?
Ich hab Angst.
Ist was passiert?
Nein, nicht direkt. Es ist nur... Ich meine, Mein Vater sagt mir ins Gesicht, dass es eine Diktatur der Regenbogenminderheit gegen die Masse gibt. Wie kann er mir das sagen? Ich bin doch diese Regenbogenminderheit.
Das nennt sich kognitive Dissonanz. Das
ist mir scheißegal, wie man das nennt. Wie kann er mir sowas ins Gesicht sagen? Wie kann er mich lieben und so gegen mich sein?
Hast du ihm das so mal gesagt? Also genau so?
Davor habe ich ja Angst. Ich meine, stell dir mal vor, wir reden so. Also, hallo Papa, ich möchte nicht, dass du die AfD wählst.
Ist doch meine Entscheidung, wen ich wähle.
Dann will ich dich nicht in meinem Leben haben.
Echt? Seit wann das denn?
Wie?
Na, er denkt doch schon so lange so. Und du redest ja trotzdem noch mit ihm.
Ja, aber Michi, ich habe jetzt alles versucht. Ich glaube, ich kann nicht mehr.
Hey, vielleicht läuft's ja auch ganz anders. Also, mach nochmal. Wir versuchen es nochmal.
Papa, ich will nicht, dass du die AfD wählst.
Du hast recht, mein Schatz. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
Michi, ich habe mich doch mit Jenny getroffen und Anna. Und die leben in diesem süßen, verwinkelten Fachwerkhaus. Und also die haben mich zu ihrem Jubiläum eingeladen, so mit den anderen Queers und den Linken und so. Und die meinten ja auch, dass es vielleicht manchmal reicht, so sichtbar zu sein, also auf der Straße. Und dass man vielleicht gar nicht mehr machen muss, außer halt vielleicht im Gespräch zu bleiben, also wenn man kann. Und also irgendwie vielleicht hat sie ja recht. Also weißt du, ich sehe das zum ersten Mal so, wir mit einem Kind in so einem Haus. Ich glaube einfach nur, weil ich die zwei so gesehen habe und ich konnte mir das davor nie vorstellen. Und ich denk an diese ganzen closeted Queers in der AfD, die ganzen Leute, die sich nicht mehr auf die Straße trauen. Und aber wenn die uns dann sehen und also wenn mein Vater uns dann sieht und...
Nola? Soll ich kommen und deine Hand halten?
Ja. Ja, bitte.
Bist du fertig mit Telefonieren?
Ja. Ich gehe schon mal auf den Balkon.
Wie willst du denn deinen Kaffee?
Cappuccino? Ah, also hast du Hafermilch?
Ja, sowas Ähnliches. Kommt!
Ich muss an Johannes denken, der auch immer so hitzig mit seiner Mutter diskutiert hat. Ich habe ihm davon erzählt, dass viele meinen, sie würden den Kontakt mit ihren Eltern abbrechen, wenn die AfD wählen würden. Ich habe mich ein bisschen echauffiert. Weil es waren natürlich immer Menschen, deren Eltern nicht die AfD wählen.
Wenn man jetzt den Kontakt zu seinen Eltern abbricht, weil die AfD wählen, dann kann das natürlich irgendwie so ein, kann das die auch wachrütteln und kann zeigen, hey, ich bin zwar dein Kind und du bist meine Eltern, aber du überschreitest hier eine Grenze, mit der komme ich nicht klar und das könnte irgendwie einen positiven Effekt haben. Aber auf der anderen Seite fühlt es sich auch so an wie, die loszulassen und ihr irgendwie gar nicht mehr die Möglichkeit zu geben, zurückzukommen.
Ich will, dass du zurückkommst, Papa. Ich denke an Tini, die wirklich den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen hat.
Das merke ich dann auch heute manchmal noch so, dass wenn man mal einen Streit hat in der Ehe, was halt natürlich mal vorkommt, dass ich dann immer gleich sofort denke, oh, das ist jetzt das Ende.
Es ist Juli. Es ist nicht mehr lang bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und ich denke an Mario, der mir von der Hoffnung erzählt hat, dass sich langfristig etwas ändert, weil wir aktiv für unsere Werte einstehen.
Ich glaube, die Hoffnung ist, das ist nicht umsonst. Ja, das ist es wert, dafür zu kämpfen, auch wenn es schlecht ausgeht.
Schön, dass du noch mitgekommen bist. Wir haben so wenig Zeit gemeinsam.
Ich werde ein bisschen bleiben hier in Quedlinburg.
Schön.
Michi kommt auch.
Schön. Ich koche uns was Veganes.
Du, Papa?
Ja?
Ich möchte nicht, dass du die AfD wählst. Wofür die sind, ist gegen mich und gegen so viele andere marginalisierte Menschen. Papa, ich hab wirklich Angst. Ich will das nicht. Du kannst das nicht machen. Du kannst mich nicht lieben, und das machen.
Nur leid ich.
Und niemand redet jemals von sich aus über dich. mit mir. Niemand redet jemals mit mir. Und ich will auch sowieso nicht drüber reden.
Das Blau zwischen uns. Eine Heimsuchung von Laura Schinzel. Mit Imke Siebert als Nola, Peter Schneider als Martin, Leib Elias als Michi und Tüke Royal. Musikthema Fabiola Wörter. Ton und Technik Laura Picerno. Regie Laura Schinzel und Pauline Seiberlich. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.
Laura Schinzel hat sich mit der politischen Stimmung in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Wenn Sie Anmerkungen haben oder Kritik, wenn Sie uns schreiben wollen, wie Ihnen das Feature gefallen hat, radiofeature@br.de ist unsere E-Mail-Adresse. Mehr zu den politischen Plänen der AfD gibt es beim Podcast 11KM. Eine Folge heißt AfD, was Ulrich Siegmund mit Sachsen-Anhalt vorhat. Der Link steht in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.